Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Die Bezahlung der Pflegekräfte ist heute unser Thema. Herzlich willkommen. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise wurden Prämien versprochen. Nach 10 Verhandlungen gibt es jetzt eine Einigung.
Einerseits gibt es eine Prämienlösung mit einer Sockelprämie und einer Plusstundenprämie und andererseits werden 75% der Minusstunden gutgeschrieben.
Das gilt für die Landeskrankenhäuser. Der Betriebsrat ist mäßig zufrieden.
Wertschätzend wäre es natürlich gewesen, wenn man den Mitarbeitern 100% gegeben hätte, weil sie auch zur Verfügung gestanden sind.
Für die Mitarbeiter in privaten Pflegeeinrichtungen gibt es 300 Euro Prämie, allerdings nur dann, wenn sie direkt in der Pflegearbeit tätig sein mussten.
Also da geht es schon darum, dass die Personen, die also direkt gepflegt haben, die direkt Kinder betreut haben, die nicht vom Homeoffice aus arbeiten konnten, dass sich die natürlich einer erhöhten Ansteckung ausgesetzt haben und dass wir das honorieren möchten.
Die Gewerkschafter sind zufrieden, denn mit den Prämien konnte ein ganzes Personalpaket beschlossen werden.
Es benötigt in Zukunft gerade in der Pflege mehr Personal. Damit wird im Herbst gestartet. Diese Zusage haben wir, die Erhöhung des Personalschlüssels. Es wird mit den Arbeitgebern über den Mindestlohn geredet.
Der nächste Konflikt zeichnet sich ab. Eine Null-On-Runde ist im Gespräch. Der Betriebsrat schüttelt den Kopf.
Wenn man schon weiß, dass man insgesamt bei Fachpersonal schon Mangel hat, dann wird es halt schwierig, dass man Leute motiviert, die das erlernen wollen.
Die Bezahlung der Pflegekräfte zwischen Corona-Prämie und Null-On-Runde, das ist das Thema von heute. Wir fragen, was ist geblieben von der großen Bewunderung für die Mitarbeiter der Pflege am Höhepunkt der Corona-Krise?
Ihre Meinung zählt.
Rufen Sie uns an 055 72 38 30
oder schreiben Sie uns ein Mail radio.vorarlberg@orf.at.
Heute mit Sibylle Moosbrugger am Telefon, Bernhard Torkere, Abwicklung, Mike Gallberger, Produktion. Vor mir hier im Studio liegt eine Ausgabe der Neuen Vorarlberger Tageszeitung. Auf dem Titelbild sieht man zwei Krankenschwestern in voller Schutzmontur. Die halten zwei Plakate in den Händen. Bleibt ihr bitte für uns zu Hause, wir bleiben für euch da. Die Schlagzeile dieses Titelbildes, Heldinnen des Alltages. Diese Zeitung stammt vom 29. März. Das ist gut 3 Monate her. Viel Applaus und Ankündigungen von Prämien gab es damals für die Pflegekräfte, die Heldinnen des Alltages. Es gab jetzt zähe Verhandlungen und es gibt jetzt eine Einigung. Und deshalb wollen wir heute das Thema diskutieren, die Bezahlung der Mitarbeiter in der Pflege. Was ist geblieben vom Heldentum zu Corona-Hochzeiten und welche neuen Herausforderungen kommen auf die Menschen in der Pflege zu? Meine Gäste, die Landesrätinnen Martina Rüscher für Gesundheit zuständig und Katharina Wiesflecker für Soziales zuständig. Grüß Gott nach Bregenz.
Vielen Dank für die Einladung.
Einen schönen guten Nachmittag.
Ich möchte mich wirklich herzlich bei beiden bedanken, dass Sie die Mittagspause der Landtagssitzung für Neues bei Neustädter sozusagen opfern. Ist aber, glaube ich, ein wichtiges Thema, über das man wirklich diskutieren muss. Vielen Dank an beide Damen.
Sehr gern.
Ich möchte beginnen diese Sendung mit dem Thomas Steurer. Thomas Steurer ist Zentralbetriebsratsobmann der Landeskrankenhäuser. Und ich habe ihn gefragt in unserem Interview, was ist aus seiner Sicht geblieben vom Heldentum und von dieser Bewunderung und auch von der Wertschätzung?
Die Begeisterung an sich ist mittlerweile verpufft. Man hat nichts mehr gehört. Man hat während der Krise ständig von Heldentum gehört. Aber nach der Krise oder wo die Krise abgeflaut ist, da hat man dann nichts mehr gehört, also von irgendwelchen Helden oder so. Natürlich sagt man Danke, aber das war es dann auch schon.
Martina Rüscher, von der Empfindung her, ist das so? Ist es einfach so, dass das Geschäft so schnelllebig, was Gott bitte?
Nein, das glaube ich nicht. Und es tut mir auch leid, wenn das so angekommen ist beim Betriebsrat. Diese hohe Wertschätzung und dieser große Dank, den wir alle hier auch zum Ausdruck bringen, der bleibt. Und der bleibt vor allem auch deshalb, weil es kein Abflauen der Krise gibt. Wir leben ja immer noch mit dem Virus. Und der wird uns leider auch die nächsten Monate und hoffentlich nicht, aber es droht das an, dass wir auch im nächsten Jahr noch mit diesem Virus leben müssen. Das heißt, wir stellen uns im Moment ein, wie können wir diese intensive Zeit jetzt überführen in eine Regelstruktur. Und ich bin sehr dankbar, dass wir so viele hoch engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen haben. Und sie sind wirklich mit hoher Wertschätzung bedankt.
Katharina Wiesflecker, als Soziallandesrätin sind Sie für den ganzen Heimbereich zuständig. Dort gab es eine ganz spezielle Situation mit den alten Menschen, die keine Besuche empfangen durften, die Mitarbeiter in voller Schutzmontur. Was ist in diesem Bereich geblieben, von der Bewunderung, vom Heldentum?
Also Zu Beginn natürlich auch mein großer Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor allem in den Pflegeheimen, aber auch in den ambulanten Diensten in diesen 3, 4 sehr schwierigen Monaten immer und immer und immer wieder für die Betroffenen da waren. Das ist richtig. Die Situation in den Pflegeheimen war besonders schwierig, weil wir Besuchsverbot aussprechen mussten, weil Besuchsdienste und Angehörige wegfielen, weil wir Diensträder teilen mussten und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Pflegebedürftige betreuen mussten als sonst schon und die Situation in den Pflegeheimen überhaupt schon eine angespannt ist, was das Personal betrifft. Aber ich möchte schon auch betonen, dass ich die Situation der angespannten Personalsituation in den Pflegeheimen sehr gut kenne und wir deshalb schon im letzten Jahr mit einer Arbeitsgruppe auch mit Vertreterinnen aus den Pflegeheimen gearbeitet haben an einem neuen und besseren Personalschlüssel und wir schon vor Corona-Zeiten, also Ende letzten Jahres, einen Beschluss gefasst haben, auch einstimmig im Kuratorium des Sozialfonds, also die Gemeinden waren da mit dabei, dass wir in diesen Jahren, beginnend mit heuer, den Personalschlüssel in den Pflegeheimen maßgeblich verbessern. Und ich glaube, das darf man nicht außer Acht lassen, neben sozusagen der einmaligen Anerkennung über Prämie oder Bonus, sozusagen die langfristigen Verbesserungen an den Arbeitsbedingungen.
Darüber werden wir dann im zweiten Teil diskutieren, auch die Frage, wie das überhaupt funktionieren kann in Zeiten angespannter Personalressourcen. Kommen wir zur Corona-Prämie. Es klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber es ist etwa eine auch finanzielle Anerkennung. Martina Rüscher, was gibt es für das Pflegepersonal in den Landeskrankenhäusern?
Ja, wir haben da auch dank der intensiven Verhandlungsrunden und dank auch dem Entgegenkommen von allen Seiten eine aus meiner Sicht gute Regelung gefunden. Es gibt einerseits die Anrechnung von 75% der Minusstunden. Wir müssen ja bedenken, dass rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger gearbeitet haben in dieser Zeit als normal. Nicht, weil sie das gerne wollten, sondern weil wir Teamsplittings aufgebaut haben, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Sie bringen jetzt 25% dieser Stunden ein in Form von mehr Stunden, Überstunden, Zeitausgleich, Urlaubsregelungen. Da haben wir auch kein Ende dieser Einbringungsfrist festgelegt. Und 75% dieser Stunden, und das sind dann doch rund 107.000 Arbeitsstunden, schreiben wir gut und setzen wir auf Null. Das entspricht fast 65 Vollzeitäquivalenten. Ich glaube, das ist ein großer Beitrag. Und zusätzlich gibt es eine Sockelprämie für alle, die im März und April gearbeitet haben, in Höhe von 200 Euro. Und alle, die noch besonders intensiv gearbeitet haben, also mehr als 24 Überstunden aufgebaut haben in diesen 2 Monaten, erhalten zusätzlich zu dieser Sockelprämie, zusätzlich zur normalen Überstundenregelung, noch einmal eine Sonderprämie in Höhe von 10 Euro pro Stunde.
Jetzt können Sie sich räuspern. Jetzt kommt nochmal der Thomas Steuer. Thomas Steuer, ich hoffe, Sie haben mal Wasser bekommen in Bregenz.
Ist da, alles danke.
Gut, gut. Also lassen wir nochmal Thomas Steuer, den Zentralbetriebsratsobmann, zu Wort kommen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Regelung gut findet, fair findet.
Natürlich hätte man das einfacher haben können und sagen können, gerade in den Gesundheitsbetrieben werden diese Stunden, die nicht eingebracht werden konnten, weil man eben Teamsplittings gemacht hat, hätte man können zu 100% vergüten. Wir haben uns auf 75% der Minusstunden geeinigt. Wertschätzend wäre es natürlich gewesen, wenn man den Mitarbeitern 100% gegeben hätte, weil sie eben auch zur Verfügung gestanden sind. Man hat Teamsplittings gemacht, die selbstverständlich sinnvoll waren, ist gar keine Frage. Das versteht auch jeder oder hat jeder verstanden. Aber sie haben halt zu Hause sozusagen gewartet auf die Einsätze und hätten dann einrücken müssen, wenn man sie gebraucht hätte.
Sagt der Thomas Steurer, Zentralbetriebsratsobmann der Landeskrankenhäuser. Hört sozusagen die große Wertschätzung irgendwann beim Verhandeln auf, wenn es ums Geld geht, Frau Landesrat Rüscher?
Nein, und ich möchte das auch ausdrücklich unterstreichen. Also 75% sind eine sehr, sehr gute Quote aus unserer Sicht. Natürlich liegt es in der Natur von Verhandlungen, dass beide Seiten einen Schritt aufeinander zugehen. Aber wir müssen auch bedenken, wir befinden uns hier in der Vorarlberger Arbeitswelt. Wir haben enorm viele Personen, die in dieser Zeit ihren Job verloren haben, die arbeitslos sind. Und wir sprechen hier davon, von den Mitarbeitern, die fix angestellt sind, die einen sicheren Job haben. Wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass sie in unseren Häusern arbeiten mit hohem Einsatz und hohem Engagement. und wir rechnen ihnen für die Zeit, in der sie nicht gearbeitet haben, 75% an. Andere mussten in Kurzarbeit gehen etc. Das ist im öffentlichen Dienst nicht möglich. Also ich glaube, es ist ein fairer Weg. Und zusätzlich muss ich auch sagen, wir haben natürlich auch geplante Operationen zum Beispiel verschieben müssen. Und wir bitten und hoffen, dass wir den Patientinnen und Patienten möglichst rasch alle diese Operationstermine wieder anbieten können. Dafür brauche ich aber auch das Personal. Und insofern ist es auch nicht ganz einfach, die Forderungen immer zu 100% zu akzeptieren, weil wir natürlich gleichzeitig den Patientinnen und Patienten gegenüber im Wort stehen, die jetzt rasch ihre verschobenen Operationstermine nachholen wollen.
Katharina Liesflecker, jetzt sind Sie dran für den Pflegebereich in den Heimen etc. Was gibt es dort an Corona-Prämie?
Ja, im Sozialbereich spreche ich lieber von einer Gefahrenzulage. Es ist nämlich auch eine Gefahrenzulage geworden. Vielleicht muss man noch vorausschicken, dass es im Sozialbereich nicht nur um die Langzeitpflege geht, also Pflegeheim und ambulanter Bereich, sondern der Sozialbereich gesamthaft, also Kinder-, Jugendhilfe, Wohnungslosenhilfe etc. Und wir hatten die besondere Aufgabe, und deshalb ist es auch ein bisschen länger gegangen, dass die Sozialwirtschaft Österreich einen Kollektivvertragsabschluss gemacht hat mit einer Gefahrenzulage auch mit in der Größenordnung von 500 Euro, aber umgerechnet auf Beschäftigungsausmaß, also eine Halbtagsbeschäftigte hat damit nur 250 Euro bekommen. Und wir natürlich die Ergebnisse im Spital abwarten wollten, damit wir hier irgendwo dazwischen, zwischen Sozialwirtschaft Österreich und Krankenhaus Vorarlberg eine gute Lösung finden, weil ja, es ist ja auch schon immer wieder angesprochen worden, man schneller mal etwas auch wieder für ungerecht empfindet. Also wir haben uns da wirklich alle miteinander, glaube ich, sehr ins Zeug gelegt. Die Politik wie auch Arbeitgeberverband jetzt im Sozialbereich und Gewerkschaft eine gute Lösung zu finden. Also wir haben jetzt 300 Euro Gefahrenzulage unabhängig vom Beschäftigungsausmaß. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil wir haben im Sozialbereich 75% Teilzeitbeschäftigte. Wir wollten auch kein bürokratisches Monster kreieren. Und es ist aber eben eine Gefahrenzulage. Das heißt, die Personen, die direkt mit Betroffenen gearbeitet haben, Pflegebedürftigen oder Kindern oder Wohnungslosen und die sich damit einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt haben, die bekommen diese Gefahrenzulage.
Die Bezahlung der Pflegekräfte, heute Thema bei uns in Neustädter. Meine Gäste sind Martina Rüscher, Landesrätin für Gesundheit, und Katharina Wiesflecker, Landesrätin für Soziales. Wir haben schon gehört, wurde Einigung erzielt. Die Mitarbeiter der Landeskrankenhäuser bekommen 75% der Minusstunden abgegolten. Da müssen Sie nicht irgendwie einbringen, und es gibt eine Sockelprämie von 200 Euro für die Corona-Zeit. Plus wer noch mehr gearbeitet hat, bekommt noch etwas dazu. Und im übrigen Sozialbereich, Pflegeheime, Jugendhilfe etc. gibt es 300 Euro Prämie für jene, die wirklich aktiv im Pflegeeinsatz waren. So, jetzt bin ich noch schuldig, den Bernhard Heinzle, Geschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten bei uns im Land. Er war Verhandlungspartner, der Arbeitgeber, aber auch natürlich bei den Verhandlungen mit dem Land dabei. Er sagt, die Regelung ist hart erarbeitet, erhandelt worden, aber es ist okay.
Es ist eine Gefahrenzulage und es ist psychischer und physischer Kontakt notwendig. Wenn ich also im Homeoffice zu Hause war, dann ist das nicht gegeben. Wenn ich aber in der Küche war und Geschirr gewaschen habe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit in Corona in Kontakt waren oder diese Krankheit hatten, auch dann werde ich diese Zulage halten.
Ist diese Regelung jetzt für Sie wertschätzend genug?
Es ist eine Regelung, aber wir haben uns auf ein Gesamtpaket geeinigt. Darauf sind wir wirklich stolz. Die Politik hat anerkannt und weiß es auch schon länger, es benötigt in Zukunft gerade in der Pflege mehr Personal. Damit wird im Herbst gestartet. Diese Zusage haben wir, die Erhöhung des Personalschlüssels. Es wird mit den Arbeitgebern über den Mindestlohn geredet, über die Erhöhung verschiedenster Zulagen. Denn der Hintergrund ist, in dieser Branche haben wir genug Mitarbeiterinnen. Sie steigen aber aufgrund der Rahmenbedingungen aus der Branche aus. Und sowohl der Politik als auch der Arbeitgeber, als auch uns als Gewerkschaft, ist es einfach wichtig, dass der Beruf attraktiver wird, gerade jetzt, wo wir mehr Arbeitslose haben, dass in dieser Branche Lust und Laune und Freude haben, auch dort zu arbeiten.
Bernhard Heinzle von der Gewerkschaft der Privatangestellten. Wie gesagt, diese Zukunftsdinge möchte ich im zweiten Teil der Sendung diskutieren, weil es haben zwei Frauen sich schon bei uns gemeldet, die persönlich betroffen sind, aber weder noch sozusagen in diesen beiden Bereichen, die wir jetzt da groß recherchiert haben, verhaftet sind. Zunächst die Carmen Weiß. Hallo.
Ich hätte gern fragen, was das für Mohi-Helferinnen bedeutet. Kriegen die jetzt auch etwas? Weil wir haben ja in dieser Zeit auch geschafft, beziehungsweise nicht schaffen können, weil man uns eine Tagesbetreuung zutaten hat. Was bedeutet das für uns?
Katharina Witzflecke, können Sie der Frau Weiß Antwort geben?
Ja, selbstverständlich. Also Mohi-Helferinnen bekommen diese Zulage auch, wenn sie in direktem Kontakt waren. Also wenn sie im Einsatz waren, dann bekommen sie diese Zulage. Die mobilen Hilfsdienste sind auch Mitglied des KV. Das heißt, die bekommen das. Ein bisschen eine Schwierigkeit stellt dar, inwieweit wir mit den neuen Selbstständigen umgehen, weil das sind eigentlich keine Angestellten. Aber auch hier finden wir eine Lösung, weil ich hier nicht zwischen den neuen Selbstständigen und den Angestellten und den freien Dienstnehmerinnen bei den mobilen Hilfsdiensten unterscheiden möchte. Also alle, die im direkten Einsatz waren und auf dieses Stundenkontingent kommen, in 2,5 Monaten mindestens 40 Stunden direkten Kontakt gehabt zu haben, die bekommen diese Zulage.
Dann die nächste, die Frau Hilbrand. Grüß Gott.
Zwar haben wir Pflege für einen Papa, wir pflegen den selber und da kriegt man nichts an Pflegegeld, als an Zuschuss an Pflege, weil mir der Papa jetzt immer selber pflegt haben.
Was hat sich geändert an der Pflegesituation durch Corona? Hatten Sie keine 24-Stunden-Hilfe, keinen KPV,
nein,
keinen
Moho? Nein, haben wir nicht gehabt. Weil der Moho ist am Anfang nicht gekommen, weil sie selber Angst gehabt haben, weil der Papa schon älter ist. Also haben das wir gemacht, Christine, meine Schwester und ich. Und jetzt habe ich Frage gewählt, ob das für uns kein Zuschuss ist. Okay. Weil wir waren ja 24 Stunden da.
Katharina Wiesflecker, hat man sich so etwas einmal überlegt?
Also es ist richtig, pflegende Angehörige bekommen keine Gefahrenzulage. Also man muss, glaube ich, schon noch einmal unterscheiden, ob man in einem beruflichen Kontext zu Personen geht, die Infektionen haben können, oder ob man als Familienmitglied entweder ein Kind, das wäre nämlich zum Beispiel genauso die Frage, warum bekommen Eltern, die jetzt Homeschooling gemacht haben und eventuell auch hier zusätzlich Leistungen übernommen haben, keine Prämie oder keine Anerkennung, genauso wie pflegende Angehörige. Also das ist natürlich schon Teil der Familienarbeit. Und natürlich ist es auch dort, ich weiß, dass pflegende Angehörige ganz, ganz, ganz viel Arbeit übernehmen und ganz viel Betreuung übernehmen ihrer pflegenden Angehörigen. Aber das würde unsere Möglichkeiten überschreiten, wenn wir hier allen Angehörigen, Familienangehörigen auch noch eine Gefahrenzulage ausbezahlen müssten.
Okay, die nächste ist die Frau Golfer. Hallo.
Ich möchte mich gern bedanken für die Mitarbeiter im Pflegeheim Höchster Straße, was sie gemacht haben in der Zeit, Corona. Sie haben auch geschaut, dass man videotelefonieren kann mit der Mama. Sie haben geschaut, dass sie Spiele machen miteinander. Die Unterhaltung hat funktioniert. Die psychische Betreuung hat super funktioniert. Und ich finde das gerecht, dass die auch mehr Zeit kriegen für das, was die geleistet haben.
Diesen Dank können wir, glaube ich, pauschal ausstreuen an alle, die da wirklich beschäftigt waren. Martina Rüscher, was ich Sie schon länger mal fragen wollte, haben Sie eigentlich irgendwelche Auswirkungen im Personal durch diese Extremzeit von Corona? Gab es erhöhte Krankenstände? Gab es Leute, die gesagt haben, ich höre auf?
Also wir haben ja auch während des Betriebs versucht, sehr gute Lösungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, vor allem wenn sie zum Beispiel selbst ein erkranktes Kind zu Hause hatten. Wir spüren im Moment eher das Umgekehrte. Wir haben einige, vor allem in der Ärzteschaft, die jetzt bemerkt haben, es ist dann doch gut, in einem öffentlichen System zu arbeiten, weil es natürlich gerade private Ordinationen hier auch sehr getroffen hat und denen von einem Tag auf den anderen die komplette Einkommensquelle weggefallen ist, was im öffentlichen Dienst nicht ist. Man hat ja immer weiter weiterhin das Gehalt und wir haben jetzt auch noch zusätzlich mit den Stunden eine Regelung gefunden. Also wir verspüren im Moment eher einen Zustrom, Gott sei Dank. Und wir haben auch eine sehr gute Bewerbungslage für die neuen Ausbildungen, die wieder starten im Herbst im Bereich der Diplom-Krankenpflege und an der FH zum Thema Bachelor-Pflege, was uns sehr freut.
Also eine positive Auswirkung von Corona?
Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber natürlich hat es gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem ist. Egal jetzt, ob intramural, also im Spital oder außerhalb der Spitäler. Und ich glaube schon, dass es mit einer hohen Wertschätzung auch der Gesellschaft gegenüber dieser Berufsgruppe jetzt verbunden ist. Und mein persönliches Bestreben war es ja auch immer, wenn man im Spitalbereich arbeitet, dass wir nicht immer an die Ärzteschaft denken, sondern an den großen Bereich der Pflegekräfte, die hier arbeiten und der vielen weiteren Gesundheitsberufe. Es ist eben alles ein ganzes Team und nur wenn alle gut miteinander arbeiten, auch die Verwaltung, auch die Reinigung etc., wenn alles Hand in Hand geht, funktioniert das. Wir haben ein System, das auf einem sehr hohen Niveau fährt und gut ausgestattet ist und Gott sei Dank haben wir das. Das hat uns jetzt sehr geholfen, auch die vielen Standorte, die wir in Vorarlberg haben.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Zwischen Corona-Prämie und Nulllohnrunde. Die Bezahlung der Pflegekräfte ist heute unser Thema.
Wir haben in dieser Zeit Außergewöhnliches geleistet. Wir haben Arbeitsbedingungen gehabt, die wirklich zum Teil schrecklich waren.
Wir wissen, dass es genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Branche gibt. Wir wissen aber auch, dass sie nach einiger Zeit hier aussteigen oder nach der Ausbildung nicht einmal einsteigen in diese Branche, weil sie einfach zu wenig attraktiv ist.
Die Situation in den Pflegeheimen war besonders schwierig, weil wir Besuchsverbot aussprechen mussten, weil wir Diensträder teilen mussten und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Pflegebedürftige betreuen mussten als sonst schon.
Wir haben natürlich auch geplante Operationen zum Beispiel verschieben müssen. Und wir bieten und hoffen, dass wir den Patientinnen und Patienten möglichst rasch alle diese Operationstermine wieder anbieten können. Dafür brauche ich aber auch das Personal. Und insofern ist es auch nicht ganz einfach, die Forderungen immer zu 100% zu akzeptieren, weil wir natürlich gleichzeitig den Patientinnen und Patienten gegenüber im Wort stehen.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Bei mir zu Gast die Landesrätinnen Martina Rüscher, Gesundheit, und Katharina Wiesflecker, Soziales. Frau Wiesflecker, es ist noch einmal ein Anruf hereingekommen wegen den Mohi-Kräften. Die bekommen auch diese Prämie, wenn sie in dieser Zeit im Einsatz waren vor Ort. Hallo?
Ja, also.
Gut. Ja,
sie bekommen stimmt. Sie auch. Ja, genau. Die Mohi-Helferinnen, ich habe gedacht, der Anruf wird noch einmal eingespielt. Nein. Die Mohi-Helferinnen bekommen unabhängig von ihrem Beschäftigungsverhältnis im Sinne von freie Dienstnehmerin, neue Selbstständige oder Angestellte, wenn sie direkt vor Ort in Kontakt werden, bekommen sie diese Prämie.
Gut, dann die Tanja Weining im Facebook fragt, wie sieht es mit den Arztpraxen aus? Wir waren auch durchgehend da, Frau Rüscher.
Ja, das ist richtig. Der gesamte niedergelassene Bereich in der Ärzteschaft ist nicht in den Zuständigkeitsbereich des Landes. Ja. Hier verhandelt derzeit gerade die Ärztekammer mit der österreichischen Gesundheitskasse und allen Sozialversicherungen und versucht, eine gute Lösung zu finden.
Auch aufbauend auf dem Modell, das man jetzt hier hat.
Da kann ich leider nicht eingreifen in diese Verhandlungsrunden. Ich nehme an, es dient als Modell. Wir haben einiges seitens des Landes investiert, um Ordinationen gut zu schützen, zum Beispiel die Infektionsordination. Wir hatten ja zeitlang über 50 Ordinationen in Absonderung, weil auch sie quasi mit Patienten im Kontakt waren und haben uns daher entschlossen, hier auch mit Landesgeld zu helfen. Was wir tun konnten, haben wir getan.
Dann am Telefon ist der Christian Gamper, er ist Betriebsrat bei der Senecura in Lauterach.
Im Großen und Ganzen, denke ich, sind die Mitarbeiter zufrieden. Wenn ich das im Vergleich sehe, was Restösterreich, die 500 Euro mit den Abstufungen nach Prozenten und so viele Stunden müssen in dieser Zeit abgedient worden sein, denke ich, haben wir gut abgeschnitten. Wir haben in dieser Zeit wirklich Außergewöhnliches geleistet. Wir haben Arbeitsbedingungen gehabt, die zum Teil schrecklich waren, arbeiten in voller Schutzmontur und die Quarantänesituationen von den Bewohnern und auch von den Mitarbeitern, die zum Teil in Quarantäne waren, waren wirklich sehr, sehr schlimm.
Christian Gamper, Betriebsrat in der Senecura in Lauterach. Katharina Wiesfleck, jetzt kommen wir sozusagen zur Zukunftsmusik. Der Bernhard Heinzl hat das vorhin schon angesprochen. Es ist diese 300-Euro-Regel ein Teil eines Pakets. Es geht um einen neuen Personalschlüssel, gerade auch während der Nacht. Es geht um Mindestlohnverhandlungen und so weiter und so fort. Ich habe mich gewundert, als ich das gehört habe, weil wir haben so wenig Personal, die Decke ist so angespannt. Wie wollen Sie das wirklich organisieren?
Also wie gesagt, ganz wichtig, es darf nicht nur bei einer Einmalzahlung bleiben, sondern das braucht nachhaltige Veränderungen. Und da ist das Gehalt das eine Thema, aber da sind vor allem die Rahmenbedingungen, unter denen man arbeitet, meiner Meinung nach noch viel wichtiger. Es ist richtig, was Bernhard Einzle angesprochen hat, wir bekommen Personal in die Pflegeheime, in die stationären Pflegeheime, aber sie verlassen uns viel zu schnell wieder. Also sogar sehr viele schon innerhalb eines Jahres und relativ viele innerhalb von 3 Jahren. Das heißt, wir müssen unbedingt die Rahmenbedingungen im Heim verbessern, die Arbeitsbedingungen. Und das ist aus meiner Sicht ein Schlüssel, den Personalschlüssel zu verbessern. Und der hat 3 Komponenten, aber 2 sind wesentlich. Auf die konzentriere ich mich, also die Verbesserung in der Nacht. Wir haben in den letzten Jahren verstärkt Rückmeldungen bekommen, dass Mitarbeitende nicht mehr alleine in der Nacht Dienst machen wollen, dass sie viel zu überlastet sind. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das heißt, wir setzen hier vor allem als erstes an, also zu zweit in der Nacht tätig zu sein, bei kleineren Heimen zumindest einen Spätdienst bis 10 oder bis Mitternacht einzurufen. Also Unterstützung des Personals in der Nacht. Und im Tagesdienst einfach von den Stundenkontingenten auch maßgeblich zu erhöhen, aber weniger bei den Diplomierten. Da lassen wir im Großen und Ganzen die Stundenanzahl gleich. Wir erhöhen um 1 Stunde. Da geht es vor allem darum, dass 2-jährig oder 1-jährig ausgebildete, also Assistenzpersonal im pflegerischen, aber genauso im Sozialbetreuungsbereich, dass die Diplomierten unterstützen. Also wir brauchen mehr Köpfe in den Heimen, weil einfach die Anforderungen so gestiegen sind.
Okay. Schauen wir, wie das der Betriebsrat Christian Gamper sieht in Senecura Lauterach.
Die Personalsituation bei uns in der Pflege ist momentan, wie soll ich sagen, prekär in dem Sinn, dass wir keine Mitarbeiter bekommen. Die Erhöhung von Pflegeschlüssel, das die Frau Katharina Wiesflecker angekündigt hat, ist gut und recht, aber wenn ich kein ausgebildetes Personal habe, das ich anstellen kann, dann ist der Pflegeschlüssel, ja, steht auf dem Papier, sonst nirgends.
Das nennt man dann Skepsis, was der Herr Gamper ja gesagt hat. Wie wollen Sie ihm die nehmen?
Also ich verstehe die Skepsis, aber ich glaube trotzdem, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Weil wenn die Arbeit auf mehr Köpfe aufgeteilt werden kann, dann wird es auch wieder attraktiver, im Pflegeheim zu arbeiten. Also jetzt gehen ja viele eben so früh wieder. Wir bekommen ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber sie gehen viel zu früh wieder. Also wir müssen es irgendwie schaffen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ans Pflegeheim zu binden, an den Arbeitgeber zu binden. Von der Ausbildungssituation hatten wir gerade vor wenigen Tagen einen Lenkungsausschuss. Da schaut es nicht so schlecht aus. Also wir schaffen es in den Schulen, gut auszubilden. Aber wir müssen einfach so attraktiv sein mit den Rahmenbedingungen im Pflegeheim, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen und dass sie uns vor allem bleiben.
Tina Rüscher, gibt es in Ihrem Bereich ähnliche Überlegungen? Weil es ist ja oft so, dass die jungen Kräfte verstärkt in der Akutpflege arbeiten wollen, aus Gründen, die auf der persönlichen Ebene liegen. Haben Sie genügend Personal?
Also ich glaube, von genug Personal im Bereich des Gesundheitsbereichs zu sprechen, das wäre gewagt, aber wir sind sehr gut bestückt und wir haben das große Glück, dass wir sehr wenig Wechsel haben. Also wir haben natürlich gute Möglichkeiten, innerhalb der Betriebe zu wechseln. Wir haben verschiedenste Abteilungen, wir bieten sehr viele Spezialisierungen an. Man kann dann auch einfach im Haus in die nächste Abteilung wechseln und das neue Wissen dort anwenden. Wir versuchen, gute Arbeitsplatzbedingungen anzubieten. Das hilft uns etwas, aber auch bei uns heißt es natürlich, in Zukunft genauer hinzuschauen. Und wir werden das auch versuchen, indem wir auch noch andere Berufsgruppen vielleicht stärken, um die diplomierte Pflege oder die Pflege mit Bachelor noch besser zu entlasten, mit guten Stationsassistenten, mit Dokumentationsassistentinnen, dass sie wirklich für diese Aufgabe, für die sie ausgebildet sind, auch entsprechend genügend Zeit haben.
Am Telefon jetzt die Frau Newe, grüß Gott.
Ich habe meine Mama schon sehr lange in der Pflege, in Schrund. Und ich wollte einfach nur mal sagen, ich war jetzt gerade mit der Margariner. Sie feiert heute ihren 98. Geburtstag. Und sie wird so liebevoll gepflegt. Und generell, ich glaube, Pflege ist so etwas, solange man selber nicht mit dem Thema konfrontiert ist, und das möchte ich dem Bund und dem Land einfach auch so sagen, solange kriegt es zu wenig Wertschätzung. Und ich sehe, und ich bin öfters drin, und ich sehe, wie sich die wirklich abstrampeln. Und es ist nicht immer ein einfacher Beruf, aber die machen das dermaßen mit Liebe. Und ich denke, da dürfte man in der Bezahlung, und was jetzt von Corona ist, dort glaube ich noch nichts sagen, dürfte mehr sein.
Also diese 200 und 300 Euro, die jetzt da bezahlt werden, die finden Sie untere Kante oder zu wenig?
Also für mich ist das zu wenig. Wenn ich so höre, wie jetzt in der Corona-Zeit mit Millionen und Milliarden herum jongliert wird, dann denke ich mir, naja, da wird gespart. Und das, wir werden Pflegekräfte immer mehr brauchen. Und wenn wir da so weiter sparen, dann werden alle Leute wieder zu Hause gepflegt werden müssen. Und das gibt dann, das ist ein anderes Thema.
Sagt die Frau Newe, es wird also gespart. Thema für den vierten Teil der Sendung, Stichwort Nulllohnrunde im Pflegebereich. Ist das wirklich realistisch?
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Die Bezahlung der Pflegekräfte zwischen Corona-Prämie und Nulllohnrunde. Heute unser Thema, meine Gäste, die Landesrätinnen Martina Rüscher und Katharina Wiesflecke. Jetzt sind wir beim Thema Nulllohnrunde. Martina Rüscher, ist das Ihr Ernst, dass Sie das diskutieren wollen?
Man muss hier eine Unterscheidung treffen. Wir sind als Land in Summe sehr gefordert, weil uns natürlich durch die Corona-Zeit ein großer Einnahmenentfall ins Haus steht. Und das heißt natürlich in allen Ressorts und in allen Bereichen gut in die Strukturen hineinschauen und überlegen, wo brauchen wir die Gelder wirklich, wo ist es wichtig, dass wir sogar auch mehr investieren und wo können wir im Moment auch einmal einen Schritt zurückgehen. Die Nulllohnrunde wurde immer für den Landesdienst in den Raum gestellt, ist auch noch nicht vom Tisch. Auch wir überlegen, wie gehen wir mit unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch um. Es zeichnet sich aber ab, dass wir das nicht tun, aber ich möchte dem nicht vorgreifen, denn tatsächlich wird es erst bei den Kollektivvertragsverhandlungen oder Gehaltsverhandlungen im Herbst dann Thema sein. Mhm. Ich möchte noch ganz kurz zum
Darf
Thema...
Lass mir schnell den Thomas Steurer, den Zentralbetriebsratsobmann, noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Jetzt täten wir den Steurer 4 hier, lieber Bernhard. Er sagt... Er rechnet damit mit, denn wenn, wo soll eingespart werden bei den Bauten? Die Bauten wird man jetzt nicht irgendwie einfrieren etc. etc. Und Thomas Steurer sagt, es ist in Zeiten wie diesen ein komplett falsches Signal.
Wenn man schon weiß, dass man insgesamt bei Fachpersonal, egal ob Ärzte, Pflege oder medizintechnische Berufe hernimmt, eh schon Mangel hat und immer Schwierigkeiten hat, diese zu besetzen und ausreichend zu besetzen, dann wird es halt schwierig, dass man Leute motiviert, die das erlernen wollen noch.
Martina Rüscher, können Sie sich vorstellen, oder ist es überhaupt möglich, dass man im Landesdienst Unterschiede macht? Also der Gesundheitsbereich bekommt Lohnerhöhung, der Verwaltungsbereich nicht?
Das wird sicher nur sehr schwer umzusetzen sein, wobei man natürlich sagen muss, die Prämienregelung zum Beispiel ist ein Unterschied, oder? Und ja. Alleine diese 2 Monate, das sind, nur weil ich das Stichwort Sparen zuerst gehört habe, das bedeutet für uns eine Mehrkosten in Höhe von 5 Millionen Euro. Also das ist diese Regelung, die Stundenregelung und die Prämien, die wir jetzt auszahlen für diese 2 Monate. Darum versuchen wir ja gute Lösungen zu finden. In den Spitälern sind wir gefragt, die in Summe so weiterzuentwickeln, dass wir nicht sparen, sondern die Kostensteigerungen, die wir jährlich eigentlich haben, möglichst dämpfen. Und dazu braucht es vor allem eine Strukturentwicklung. Wir müssen schauen, dass wir gute Arbeitsbedingungen ermöglichen, die beste Versorgung für die Patientinnen und die Patienten haben. Die Ressourcen, die Gelder, die wir hineingeben, das sind ja unsere aller Gelder, dass wir sie so investieren, dass es sinnvoll ist. Und wir müssen auch für zukünftige Epidemien und Pandemien gerüstet sein. Und unter diesem Ziel werden wir laufend unsere Spitäler, und zwar gemeinsam mit allen Beteiligten, weiterentwickeln.
Okay, gut. Also das, was Sie vorhin gesagt haben, ist mir im Gedächtnis, man kommt eher weg von der Nulllohnrunde.
Ja, wie gesagt, ich möchte den Gehaltsverhandlungen nicht vorgreifen, die im Herbst passieren. Aus heutiger Sicht, wenn wir es schaffen, in anderen Bereichen einen Schritt zurückzugehen, dann ist das nicht notwendig. Wenn wir es nicht schaffen, werden wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen und überlegen, was möglich ist.
Okay, zu diesem Thema passt noch der Anruf von der Frau Ofner vom Krankenhaus in Bregenz.
Ich möchte erst einmal dem Betriebsrat danke sagen, dass er sich so eingesetzt hat. Aber ich finde es einfach tragisch, dass es mehrere Verhandlungen braucht, dass man überhaupt einmal zu einer Einigung kommt. Und ich denke, wenn man da die Front geschafft hat, wirklich unter schweren Bedingungen, und dann tut es mir wahnsinnig, dass es da x Verhandlungen braucht, dass man zu einer Einigung kommt. Zuerst und alle klatschen, schreien Juhu, und dann muss man darum kämpfen, dass das Personal irgendetwas kriegt. Und ich möchte mit diesem Anruf aber auch für was anderes einsetzen. Das Land schaut, dass unsere Reinigungskräfte, die im Krankenhaus unter schwersten Bedingungen noch arbeiten, dass die einfach mehr Geld kriegen, denn teilweise Hungerlöhne.
Sagt die Frau Ofner im Krankenhaus in Bregenz. Verhandlungen sind notwendig, werden Sie jetzt sagen, Frau Landesrat Trüscher, weil wir haben das Geld auch nicht zum Überfluss, oder?
Es ist, wir finanzieren das System gemeinsam. Es ist natürlich unser höchstes Ziel, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohlfühlen, gerne bei uns arbeiten. Und wir wissen, jeder Schritt, den wir setzen, hat Auswirkungen. Und genau dafür gibt es ja starke Betriebsräte. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie hier auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit erklären, einzusteigen, mehr zu tun und für gute Rahmenbedingungen einzustehen. Sie sind bei jeder Aufsichtsratssitzung mit dabei. Wir haben ein sehr gutes Miteinander. Ich hatte vor wenigen Wochen auch den Betriebsrat bei mir im Büro. Wir versuchen regelmäßig im Austausch zu bleiben. Es kann nur so gehen. Es ist ein Riesenbetrieb mit über 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es braucht eine gute und starke Vertretung und es braucht trotzdem auch diesen Konsens. Und wir werden jetzt auch im Sommer die Zeit nutzen, um Regelungen für die Zukunft, sollte so etwas wieder einmal notwendig sein, das gab es ja noch nie, jetzt auszuarbeiten, damit wir nicht wieder im Nachhinein beginnen müssen zu verhandeln.
Der Markus Fritz schreibt im Facebook, zuerst hochgelobt, viel Applaus, dann die Rede vom Corona-Tausender und jetzt wenn der Üs mit einmalig 200 oder 300 Abspeiser, es ist der Frechheit. Und die 200 können der ÖO an Hut stecken. Katharina Wieswecker, was beantworten Sie ihm?
Also ich antworte ihm, dass wir uns sehr bemüht haben, das anzuerkennen mit einer Einmalzahlung, aber dass es nicht bei dieser Einmalzahlung bleibt, sondern dass es um die Rahmenbedingungen und Personal gesamthaft geht, im Akutbereich genauso wie im Langzeitbereich und im Langzeitbereich übrigens im Stationären wie im Ambulanten. Die Hauskrankenpflege hatten wir jetzt gar nicht dabei, auch hier noch einmal mein Danke. Und es ist ein Stück weit vorhin das Sparen angesprochen worden von der Frau Newe. Ich möchte noch einmal die Gelegenheit nutzen, zu sagen, dass wir vor allem im Langzeitpflegebereich alles andere als sparen. Ich habe mir auf die Rechenschaftsdebatte heute angesehen, was wir in den letzten sechs Jahren an Erhöhungen hatten im Budget. Und das sind sage und schreibe 30 Millionen mehr. Also das Budget in der Langzeitpflege im Sozialfonds, gespeist über Land und Gemeinden, ist von 2014 bis 2020 von 61 auf 91 Millionen im Finanzierungsbedarf gestiegen. Also da sind die Einnahmen abgezogen. Das heißt, dem Land Vorarlberg ist die Langzeitpflege ganz besonders viel wert und nicht nur natürlich die stationäre, sondern auch die ambulante und die Pflege zu Hause. Und ein Teil ist die Wertschätzung natürlich auch des Personals und wir bemühen uns da wirklich sehr.
Okay. Die nächste mit einer wichtigen Frage, die Frau Knaute.
Ich hätte eine Frage und zwar meine Tochter ist beschäftigt beim IFS und zwar beim Fundament. Also das heißt, sie betreut Leute, die alleine nicht lebensfähig wären und die also ambulant betreut werden. Und trifft es diese Pflegekräfte auch, dass sie berücksichtigt werden?
Katharina Wiesbrecker.
Also wenn Sie in direktem Kontakt waren und sich einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt haben und in diesen 2,5 Monaten für den Sozialbereich mindestens 40 Stunden im direkten Kontakt war, dann trifft Sie diese Gefahrenzulage.
Okay. Die Frau Mittelberger hat angerufen, sie arbeitet bei Mochi und ihre Bezugsfrau, um die sie sich immer gekümmert hat, war 8 Wochen nicht erreichbar, eben weil Corona. Sie hat jetzt gar nichts bekommen. Sie bekommt nichts, weil sie nicht im direkten Kontakt war.
Ja, die Frau Mittelberger, da müsste man sich anschauen, ist sie eine neue Selbstständige oder ist sie angestellt? Wenn sie eine neue Selbstständige ist, dann kann sie sich natürlich auch an diese Härtefonds, die es gibt für Selbstständige, wenden. Das ist natürlich genauso dramatisch wie bei vielen Selbstständigen, die jetzt überhaupt kein Einkommen hatten. Und ich bitte Sie darum, dass Sie auch mit Ihrem Lokalverein beziehungsweise mit der ARGE Mobile Hilfsdienste Kontakt aufnimmt, dass wir hier eine Lösung finden.
Letzte Frage an Martina Rüscher. Wann gibt's das Geld?
Also wir werden vor dem Sommer diese Regelungen erarbeiten und wir haben jetzt gesagt, das Geld soll jetzt mit der Urlaubszahlung ausbezahlt werden. Es müsste schon auf den Konten sein oder wird jetzt in den nächsten Tagen ausbezahlt. Und alle Zeitbuchungen, die werden ab August dann auf den Zeitkonten stehen. Da brauchen wir noch etwas Zeit.
Katharina Wiesflecker, auch in Ihrem Bereich zahlt man gleich.
Man zahlt bis spätestens 30.09. Das ist in der Vereinbarung so festgelegt.
Okay. Martina Rüscher, Katharina Wiesflecker, danke, dass Sie bei uns zu Gast waren. Danke, dass Sie die Mittagspause der Landtagssitzung für uns geopfert haben. War ein wichtiges Thema. Ich wünsche Ihnen beiden einen erholsamen Sommer. Wir sprechen uns sicher wieder im Herbst.
Wir freuen uns drauf. Danke.
Ciao.
Einen schönen Nachmittag.
So, das war's für heute. Morgen eine Wochenzusammenfassung und morgen dann die letzte Sendung vor der großen Sommerpause. Wir freuen uns trotzdem auf morgen 13 Uhr.